NDR Kultur à la carte.
Heute mit Juliane Bergmann. Seit ich ihn kenne, weiß ich, was die Österreicher mit einem Grandler, also einem liebenswert mürrischen Kerl, meinen. Denn er ist wahrscheinlich der Lieblingsgrandler der Deutschen, möchte ich mal behaupten. Seit gut 40 Jahren ist der Österreicher Josef Haarder im Namen der Satire unterwegs. Als Kabarettist, als Schauspieler und seit ein paar Jahren auch als Filmregisseur. Er ist heute mein Gast. Hallo und herzlich willkommen, Josef Haarder.
Hallo.
Ich möchte gleich mal mit einem Bild starten, das ich Ihnen zu verdanken habe, Herr Haarder. Es ist fleischfarben, unten hat so eine Knolle, aus der wächst ein langer Stab und obendrauf thront so eine Art Stern oder Staubblatt einer Blüte. Das ist das Kunstwerk in der Mitte eines Kreisverkehrs in Ihrem neuen Film Andrea lässt sich scheiden. Die Skulptur heißt Großes Zwiebelchen und steht im niederösterreichischen Unterstinkenbrunn. Habe ich mir alles nicht ausgedacht, ist die pure Wahrheit. Haben Sie, als Sie die Skulptur das erste Mal gesehen haben, gewusst, dass die in einem Film auftauchen muss?
Wir haben nicht nach dem Kreisverkehr gesucht. Wir waren in der Provinz unterwegs, um ein Wirtshaus zu finden, wo eine Geburtstagsfeier stattfinden könnte. Und da kriegt man so eine Liste von 3-4 Wirtshäusern, die man dann anschaut mit dem Location Scout. Da sind wir rumgefahren und dann plötzlich fahren wir zu auf so eine seltsame Sache, dass unten eigentlich aussieht wie ein Knoblauch und oben ein bisschen, die Blüte sieht ein bisschen aus wie ein Coronavirus. Das Ganze aber wirklich Meter hoch in einem Kreisverkehr und daneben ist das Wirtshaus. Und dann haben wir gedacht, das passt perfekt.
Da war's entschieden.
Ja, genau. Aber wir wussten noch nicht, dass der Kreisverkehr dann sich so im Film zu einem emotionalen Zentrum entwickeln wird. Das hat sich im Schnitt eher so ergeben dann.
Dieser beiläufige, absurde Alltag, den beherrschen Sie wie kein Zweiter. Mal ein paar Beispiele aus Ihrem Film. Also die junge Witwe, die kotzt auf die Straße und da kommen so zwei Passanten vorbei mit Nordic Walking Stöcken und sagen: Mein Beileid. Oder es gibt ernste Gespräche und im Hintergrund fährt so ein Mähroboter. Oder es werden im Hintergrund tote Kühe abtransportiert. Woher kommen diese Szenen, Herr Haarder?
Ach, das ist immer so wahrscheinlich von der Idee getragen, dass das Komische und das Tragische ja im Leben nicht so schön getrennt sind, sondern immer meistens gleichzeitig passieren. Es sitzt jemand in der Küche und weint und es kommt wer anderer rein und streicht sich ein Butterbrot und der reißt sich sofort zusammen und versucht nicht mehr zu weinen. Der andere weiß aber nichts davon, wie traurig der ist und sagt ganz was Unpassendes. Das sind so Szenen, die in jeder Sitcom vorkommen eigentlich. Ich bin dazu gekommen, wahrscheinlich durch den Film Indien. Das war zum ersten Mal ein Film, wo ich plötzlich Filmschauspieler war. Einfach nur deswegen, weil ein Freund und ich, wir hatten ein Theaterstück geschrieben, das haben wir auf Kabarettbühnen gespielt und dann wurde das plötzlich verfilmt. Und das war ein Stück, wo wir wollten, dass in der ersten Hälfte alle lachen und sich wirklich auf die Schenkel klopfen und in der zweiten Hälfte alle weinen. Wir wollten eigentlich auf einer Kabarettbühne eine Tragödie veranstalten im zweiten Teil.
Das ganze Spektrum.
Ja, und der Film war ein Erfolg und dann mag man das eigentlich auch, dieses tragisch-komische, weil es halt das Leben so abbildet, aber es darf nicht so unverbindlich sein. Es muss das Tragische wirklich tragisch sein. Und das Komische manchmal unpassend komisch ist. Sonst wird es zu nett. Das ist auch wichtig.
Es gibt sie aber tatsächlich im Alltag häufig. Diese. Bei uns heißt er tatsächlich in meinem Bekanntenkreis Josef Haarder-Moment. Also so Dinge, die so...
Ja, ich muss aber ehrlich gesagt auch sagen, dass dieses tragisch-komische für mich gar nicht so sehr an Österreich oder... Das ist sehr international. Das gibt es überall.
Eben drum funktioniert es auch in Norddeutschland.
Ja, es kommt auch daher zum Beispiel, weil ja in Norddeutschland auch so ein schwarzer Humor existiert, ein trockener Humor. Und ich kann mich immer noch erinnern, als ich den ersten Detlef Buck-Film gesehen habe, nämlich Carnickels. Da geht es ja um rituelle Kuhmorde in Schleswig-Holstein, die von Polizisten aufgeklärt werden. da dachte ich mir damals, das ist ja fast wie hier bei uns in Österreich, diese Verbindung. Erstens mal diese mundfaule Landbevölkerung, die da in der Landschaft rumsteht. Und zweitens generell diese Verbindung von Komik, von drastischen Dingen, von tragischen Dingen. Da gibt es irgendeine seltsame Verwandtschaft zwischen dem Norden und dem Süden, oder? Es ist überall auf der Welt.
Wir starten mit Musik, die Sie ausgesucht haben. Das Danish National Chamber Orchestra unter der Leitung von Adam Fischer mit dem ersten Satz Allegro con Spirito aus der Symphonie Nummer 35 D-Dur, Köchelverzeichnis 385 der Haffner-Symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Warum dieser Wunsch, Herr Haarder?
Es ist jetzt nicht so, dass Sie nicht meine drei Lieblingsstücke seit vielen Jahren, sondern ich habe einfach ausgewählt aus dem, was ich gerade höre. Und ich höre gerade so Wiener Klassik, also Haydn, Mozart, Beethoven und habe einfach die drei, so die Lieblingsaufnahmen, die derzeitigen, ja, genommen, weil ich finde, dass die einfach spannend sind. Ja, mehr steckt gar nicht dahinter.
Thank you.
Der erste Satz aus Mozarts Haffner Symphonie, ein Musikwunsch von meinem Gast in NDR Kultur à la carte, Josef Harder. 2017, da sind Sie als Regisseur gestartet mit dem Film Wilde Maus. Ihre aktuelle zweite Filmregiearbeit ist die Tragikomödie Andrea lässt sich scheiden. Ein Film über die Provinz, würde ich sagen. Das erste Wort im Film, erinnere ich mich, wird von einem Chor gesungen und ist das Wort Heimatland. Auch Sie lebten die ersten 20 Jahre Ihres Lebens auf einem Bauernhof auf dem Land. Welchen Platz hat die Provinz in Ihnen?
Naja, Kindheit. Kindheit kriegt man ja nicht weg. Kindheit ist das, weiß nicht, wer das gesagt hat, was ewig an einem runterrinnt ein Leben lang. Und deswegen kriegt man das nicht so leicht weg. Ich komme von einem Bauernhof, der ist natürlich vollkommen umgebaut worden in den letzten 40 Jahren. Aber trotzdem, alles andere bleibt dann dort. Die Natur, die bestimmten Ecken im Wald oder sonst wo, wo man als Kind war, das ist natürlich da. Da fahre ich gerne hin, fahre aber nach 2-3 Tagen auch gern wieder weg, weil ich schon mit Überzeugung irgendwann in die Stadt gegangen bin.
In diesem ereignislosen Dorf in Ihrem Film, da sind die größten Highlights Alkohol und rustikale Feste. Der Dorfpolizist sagt einmal, es sei eine Scheißgegend, die Frauen ziehen weg und die Männer werden immer komischer. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Naja, der Satz ist ein bisschen unglücklich, weil er war gar nicht im Drehbuch. Und dann hat der Schauspieler gesagt, ihm fehlt da ein Satz als Einleitung für das, was nachher kommt. Und dann haben wir schnell beim Dreh überlegt, was er sagen könnte, und dann haben wir diesen Satz genommen. Es gibt dann manchmal so Sätze, die machen sich zu wichtig.
Ah.
Ja. Und wenn man die gelesen hätte vorher im Buch, hätte man gesagt, die streichen wir weg. Das ist so eine These, das ist nicht gut. Tatsache ist, dass es schon spielt in einer abgehängten Gegend. Es gibt so wirtschaftlich abgehängte Gegenden. In Österreich ist das oft am ehemaligen Eisernen Vorhang. Das gibt es aber auch in Nordfrankreich, es gibt es in Brandenburg, wahrscheinlich auch in, ganz sicher auch in Nebraska. Also es war schon der Gedanke, dass man so eine Provinz schildert, die es in der Form, in ähnlicher Form überall gibt und auch, dass das nicht zu österreichisch wird. Also nicht zu viel Berge, nicht zu viel geschnitztes Holz und so. Und das ist diese Gegend, das ist wirklich eine Gegend, die unösterreichisch ausschaut. Sie ist auch an der Grenze zu Tschechien.
Das war also eine bewusste Entscheidung, das quasi die Provinz internationaler zu erzählen, dass Sie sich gesagt haben, also das muss auch in Norddeutschland funktionieren.
Ja, es gibt ja in Österreich diese Auffassung, wir sind so typisch. Wir sind so typisch österreichisch. In Österreich hält man alles für österreichisch. Und das stimmt ja nicht. Die Menschen sind ja nicht so unterschiedlich. Ja, also es gibt ja alle diese Sachen anderswo auch. Es schaut ein bisschen anders aus, aber so viel anders ist es nicht. Und deswegen, um das auch so zeigen zu können und auch weil das eine Gegend ist, die filmisch total spannend ist, weil es eben eine flache Gegend ist, eine Hochebene mit viel Horizont und in einem Film viel besser aussieht, haben wir uns eben entschieden, das dort spielen zu lassen, aber auch deswegen, weil wir nicht so ein Klischee Österreich erzählen wollten. Das gibt es eh im Fernsehen.
Sie zeigen Ihre Figuren in all ihren Schwächen. Die sind desillusioniert, die sind ruppig mal, die sind mal proletenhaft, mal überfordert, alkoholkrank, suizidgefährdet. Trotzdem habe ich das Gefühl, Sie verraten sie nicht an die Geschichte. Wie gelingt das?
Ich glaube, bei dem Film ist schon auch wichtig, weil man selber vom Land kommt, will man nicht die Leute denunzieren. Weil das erlebt man oft so, dass Leute aus der Stadt in die Provinz kommen und ihre Projektionen aus der Stadt da verfilmen. Die Leute sind ja nicht schlechter am Land, auch nicht blöder, sondern halt anders geprägt oder vielleicht auch deformiert von ihrer Umgebung als die Leute in der Stadt. Deformiert sind wir ja alle. Deswegen will man die nicht verraten, aber auch einfach, wenn man eine spannende Geschichte erzählt, dann braucht man ja plastische Figuren und ambivalente Figuren. Und wenn man da so Trottel hinstellt oder sonst irgendwelche Schablonenfiguren, dann hat man ja auch keine gute Geschichte.
Über den Film wollen wir gleich noch etwas näher sprechen. Brigitte Angeret spielt jetzt die ungarische Melodie H-Moll D817 von Franz Schubert.
Musik.
Franz Schubert, gespielt von Brigitte Angeret. Herr Haarder, lassen Sie uns mal Ihr Arbeiten anschauen. Mal kurz zum Plot Ihres aktuellen Films Andrea lässt sich scheiden. Es geht um eine Dorfpolizistin, die ihr Leben nochmal umkrempeln will. Sie will den Mann, sie will das Dorf verlassen. Und dann kommt zu einer tragischen Verkettung von Ereignissen. Ich will nicht zu viel verraten, damit die Spannung unseren Hörerinnen und Hörern nicht verdorben wird. Es geht um Schuld, um Unschuld, um Schweigen, um falsche Beichten. Was war zuerst da bei diesem Film? Der moralische Konflikt oder die Landschaft oder?
Nein, es war einfach die Idee, nach dem ersten Film, der so eine Stadtkomödie ist, einen Film am Land zu machen und eine Komödie unter erschwerten Bedingungen zu machen. Also ich habe mir gedacht, ich würde gerne eine Komödie machen, wo das Drama auch etwas wert ist, wo nicht die Witze da so sorglos sind, dass man sich denkt, die Probleme sind nichts mehr wert plötzlich, sondern wo beides, das Tragische und das Komische, wirklich so 50-50 nebeneinander existieren können. Es war eigentlich ganz ein blöder, formaler Gedanke und dann habe ich Lust bekommen plötzlich auf so eine Landkomödie, auf meine Auseinandersetzung auch mit dem Thema, weil ich ja doch 20 Jahre am Land verbracht habe. Und da schraubt man sich da so hinein in eine Geschichte dann. Aber ich brauche immer ein bisschen theoretische Überlegungen vorher.
Ihr Film, der lebt von so einer gewissen Langsamkeit. Also Sie lassen den Pausen sehr viel Raum, die Alleen werden lang gezeigt, die Felder, Alltagsmomente, wenn jemand sich die Haare föhnt oder im Auto umherfährt. Welche Rolle spielt Zeit fürs Erzählen für Sie?
Ein Film auf dem Land braucht unter Umständen längere Einstellungen als ein Stadtfilm, weil in der Stadt ist mehr Dialog, in der Stadt entsteht der Witz vielleicht stärker aus dem Dialog. Am Land entsteht der Witz vielleicht eher aus lakonischen Momenten. Und lakonische Momente brauchen immer eine gewisse Wortlosigkeit, eine gewisse Länge, bis dann wer was Entscheidendes sagt. Also Dialoge eindampfen und dafür ein bisschen mehr die Leute stehen lassen, wenn der Wind geht.
Als Schauspieler, da haben Sie unter anderem in den Verfilmungen der Brenner-Krimis nach Wolf Haas mitgespielt. Sie waren auch schon Stefan Zweig in Maria Schraders Vor der Morgenröte und in Ihren eigenen Filmen spielen Sie auch immer die Hauptrolle. Wie anders ist das Spielen nach eigener Regie?
Das ist tatsächlich nicht so einfach, weil man braucht schon irgendein äußeres Auge. Ich mache das so, dass ich halt wirklich 2-3 Leute im Team habe, denen ich wirklich vertraue und die dann wirklich auch draufschauen. Und generell bin ich ein Regisseur, der immer die Meinung wissen will von allen. Gegenüber den Kolleginnen und Kollegen vor der Kamera ist es so, dass wir dann als Band einfach spielen zusammen und jetzt nicht der große Regisseur dann plötzlich zwischen den Takes sagt, wie es weitergeht, sondern dass wir gemeinsam überlegen. Also ich versuche das einfach sehr kameradschaftlich zu organisieren und dadurch mit dieser Doppelrolle klarzukommen, dass man Regie führt und selbst mitspielt.
Ist dann die Lust so groß, es selbst zu spielen, diese Rolle, die Sie dann geschrieben haben, oder das Misstrauen in die schauspielerischen Fähigkeiten einer anderen Person?
Nein, es ist einfach die ökonomische Überlegung. Das ist so eine Rolle, die liegt mir halt. Und wenn ich da einen anderen suchen muss und den dazu bringen, das so zu spielen, das ist einfach mehr Arbeit, als wenn ich es selber mache.
Also eine reine Entlastungsüberlegung.
Ich spiele schon gern mit auch. Also es ist irgendwie, ich glaube, dass das Gesamtpaket bei mir ganz okay ist. Also wenn ich verschreibe und mitspiele und unter Umständen jetzt im zweiten Film auch Regie führe. Aber ich halte mich jetzt nicht für so einen tollen Regisseur, dass ich so Regie führen würde ständig, auch wenn ich nicht selber mitspiele. Ich glaube, dazu habe ich zu spät angefangen mit dem Job.
Ein okayes Gesamtpaket, sagen Sie gerade. Sie haben nie eine Schauspielschule besucht. Macht's das leichter oder macht's das schwerer?
Es macht manches leichter, manches schwerer. Man muss vor der Kamera am Anfang, wenn man in eine Schauspielschule gegangen ist und Theater spielt, muss man ein bisschen versuchen, diesen Ton wegzukriegen, diesen Theaterton und wieder natürlich werden. Und das muss man eben als Kabarettist nicht so stark, weil man sozusagen damit nie zu tun hatte, mit dem stilisierten Ton. Das ist ja nichts Schlechtes, wenn Theaterleute so spielen, wie sie spielen. Das ist halt für bestimmte Stücke und Bühnen gut. Aber gleichzeitig setzt das mir Grenzen natürlich, weil ich nicht die Ausbildung habe, alles spielen zu können. Ich bin sehr limitiert von dem, was ich spiele. Aber ich muss eh nicht so viel spielen, weil ich ja Kabarettist bin. Das ist alles in Ordnung so.
Das Royal Konzertgebouw Orchestra spielt das Finale aus der Symphonie Nummer 102 B-Dur von Joseph Haydn. Nikolaus Hanoncourt hat die Leitung. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Nikolaus Hanoncourt ist eigentlich von Anfang an der Dirigent gewesen, der mich immer begleitet hat. Ich habe schon im Schulunterricht die Matthäus-Passion gehört mit seinem Concentus Musicus und gleichzeitig Karl Richter Bachorchester und war als 17-Jähriger fassungslos, wie plötzlich mit originalen Instrumenten das anders klingt. Ich habe mit ihm Beethoven ganz neu wieder entdeckt mit seiner Beethoven-Aufnahme und Haydn ist ja das Ungerechteste, was einem Komponisten je widerfahren ist, dass Haydn so zum Papa Haydn abgestempelt wurde über Jahrzehnte, dass das so ein gemütlicher alter Herr war. Das war einer der hintergründigsten und witzigsten Komponisten, die es gibt. Und bei Nikolaus Hanoncourt und dem Konzertgebäudeorchester kann man das hören. Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte. Heute mit mir im Studio ist der Kabarettist und Filmemacher Josef Haader. Herr Haader, 1962, da sind Sie geboren. In der Schule haben Sie schon Kabarett gemacht und Ihre Lehre aufs Korn genommen. Wie gut kam das an?
Das kam großartig an. Also so einen Erfolg hat man nie wieder, wie wenn man vor Schülern Kabarett macht über die Lehre. Das ist klar, weil Kabarett in der Diktatur ja angeblich die stärkste Wirkung entfaltet und eine Schule ist ja so halbdemokratisch nur. Und deswegen war das schon auch so eine tolle Form, Widerstand zu leisten. Und sie war erlaubt. Das war das Tolle an der Schule, dass alles, was kulturell geäußert wurde, das konnte total kritisch sein, auch gegenüber einzelnen Lehrern, ist alles durchgegangen. Auch in der Schülerzeitung, wenn man was geschrieben hat. Kultur, in der Kultur war alles erlaubt, das habe ich so mitbekommen von dieser Schule.
Jetzt haben Sie dann ein Lehramtsstudium angefangen, haben sich dann aber doch für die Kabarettbühne entschieden und die vorgezogen. Warum?
Es war so, dass ich mir gedacht habe, ich schaffe das nicht richtig. Also Künstler werden, das habe ich nicht drauf. Also habe ich mir gedacht, ich werde so ein Lehrer, der viel Theater spielt mit den Schülern und ein bisschen hier und da ein Amateurkabarett macht und habe Deutsch und Geschichte studiert. Und während des Studiums ist das mit dem Kabarett plötzlich immer besser geworden. Und dann gab es so große Vorbilder in Wien, die gesagt haben, Josef, du solltest das unbedingt als Beruf machen, du kannst das so gut. Und irgendwann war ich dann im Fernsehen und das haben meine Eltern gesehen. Dann war es auch leichter, den Eltern zu erklären, dass man das machen will. Die dachten, wenn man im Fernsehen ist...
Das ist die Legitimation.
Naja, die dachten, da ist alles, da ist die Karriere schon... Also man ist 5 Minuten im Fernsehen und die Karriere ist geritzt. Ein großer Irrtum, aber die dachten das. Ich habe sie auch nicht informiert, dass das anders ist. Und habe mich dann getraut zu sagen, ich will das als Beruf machen.
Wie muss ich mir denn Ihre Arbeit an so einem Programm vorstellen?
Das ist nicht anders als an einem Drehbuch am Anfang. Man sucht eine Geschichte. Also ich mache ja keine einzelnen Nummern. Bei mir ist ein Programm ein Monolog oder vielleicht 2 Monologe mit einer Pause. Der ganze Abend hat eigentlich eine Geschichte und ein Thema. Und es ist meistens ein verkleidetes Theaterstück. Das heißt, dass der Bühnenhader irgendwann eine Figur ist, der man nicht trauen darf. Und dadurch schreibt man am Anfang gar nicht so anders, als würde man eine Geschichte erzählen. Und das ist auch eigentlich das Schöne am Schreiben, dass man eben nicht so einzelne Kurzsprints macht beim Schreiben, sondern konzipiert und eigentlich wie eine Symphonie, dass man da gibt es ein Gegenthema und da alle möglichen Dinge, aber es ist untergeordnet einem großen Ganzen. So. Und das schreibe ich gern. Am liebsten eigentlich beginne ich zu schreiben, wo ich fremd bin. Das ist abgeschaut von Thomas Bernhard. Der hat einen großen Satz gesagt, dass das wunderbar ist, wenn man wo schreibt, wo man die Menschen nicht versteht, weil man glaubt, dass die immer ganz wichtige und philosophische Dinge reden. Und wenn man zu Hause ist, reden die Leute so einen Schmarrn daher und man ist abgelenkt. Und das habe ich dann gemacht und finde, er hat recht.
Das heißt, wo ist dieser Ort, an dem Sie nichts
verstehen?
Ja,
wo man vor Österreich halt hinkommt. Ich bin ja nicht sehr polyglott, ich kann nicht so viele Fremdsprachen, also ich bin ganz schnell wo ich die Sprache nicht kann. In Italien, in Tschechien, in Slowenien, in Ungarn, man kann überall hin.
Sie haben gerade schon erwähnt, der Bühnenfigur kann man nicht immer trauen. Das ist ja ein nicht sonderlich sympathischer Typ, der Mensch da auf der Bühne, den Sie da verkörpern, der auch noch Josef Haader heißt. Auch so ein richtiger Grandler. Wie stehen Sie denn zu dieser Verwechslungsgefahr? Also, dass die Menschen das für bare Münze nehmen.
Ja, ein bisschen spiele ich ja auch damit. Also eine kleine Irritation ist ja super. Das ist wie ein Gewürz. Gerade beim Kabarett, wo sich jede Leute meistens zu einig sind, also die auf der Bühne und die im Saal, lachen ja oft gerne gemeinsam über alle, die nicht da sind. Und es ist so eine intellektuelle Bierzeltstimmung manchmal im Kabarett. Und da ist Irritation ganz wichtig, finde ich. Und auch, dass das nicht so eine verlässliche Bühnenfigur ist, das hat aber auch Tradition. Und das ist keine rein österreichische Kabaretttradition, sondern eine süddeutsch-österreichische. Also wenn man sich große Leute anschaut, wie Gerhard Polt, dann ist das auch so, das sind Figuren, die ambivalent sind. Die können im nächsten Satz zu Monstern werden. Und am Anfang sind sie ganz nett und gemütlich. die Tradition ist wahrscheinlich, dass das Volkstheater, ich denke, dass das Kabarett aus dem Süden so ein bisschen vom Volkstheater herkommt. Also es steht immer ein Trottel auf der Bühne, der die Regierung super findet, während im klassischen Kabarett ein gescheiter Mensch auf der Bühne steht, der die Regierung kritisiert.
Also ich habe das erlebt bei Ihrem Kabarett in der Pause. Die Menschen um mich herum haben sich schon so irritiert gefragt, aber hat er doch Kinder und aber wo wohnt er denn jetzt? Und das ist aber, also die waren schon irritiert und die haben sie wirklich aufs Glatteis geführt.
Ja, ein bisschen ist das gut. Zu viel soll es auch nicht sein, weil dann, aber das ist je nach Abend. Mhm. Das Gute ist ja, dass man da ist. Also man kann, es ist nicht wie beim Film, der ist dann fix, sondern man findet eigentlich die ersten 15 Minuten raus, wie weit die Irritationsschwelle geht, sodass die Irritation da ist, aber nicht die Leute völlig ratlos sind. Und man kann das, wenn man das Programm gut kann, und das kann man dann halt gut, wenn man es öfter gespielt hat, dann kann man das sehr gut dosieren. Wie viel Augenzwinkern, wie viel Ernst, wie wütend spielt man eine Wut auf der Bühne? Oder wenn die Leute eh schon irritiert sind, dann macht man die ein bisschen komischer, die Wut. Da kann man jeden Abend ein bisschen anders musizieren. Es ist eigentlich wie ein Musikstück, das man jeden Abend ein bisschen anders spielt.
In einem Interview haben Sie neulich gesagt, Sie schreiben sich mit der Satire Ihre Angst vom Leib. Wie meinen Sie das?
Naja, das war, man muss immer die Frage mitdenken. Die Frage war so, weil ich gesagt habe, ich finde natürlich vollkommen furchtbar, was gerade passiert, aber historisch überrascht es mich nicht, weil so ganz normale Weltgeschichte passiert. Und da bin ich dann gefragt worden, ob ich tatsächlich so ungerührt bin gegenüber allen gesellschaftlichen Entwicklungen. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich habe ich Angst und vor der Zukunft. Viele Dinge, von denen meine Generation dachte, die wären geklärt, sind jetzt wieder nicht mehr geklärt. Aber die eigene Satire ist schon ein Stück weit auch die Methode, das für sich abzuarbeiten und dagegen zu schreiben und als eine Waffe auch gegen die eigene Angst. Nicht nur für andere Leute, die sollen auch was davon haben, aber zuallererst sitzt man ja selber da und denkt sich, wie kann man diese Zeit, die einem schon gewaltig nervt, irgendwie beim Kragen packen und auf eine drastische Art und Weise zu Boden werfen und sie zersplittert. Also die Dummheiten und alles das, die Verlogenheiten, das möchte man ja gerne auf der Bühne mal stellvertretend so in den Dreck hauen, wenn es geht. Ne? Und das befriedigt einem selber auch beim Schreiben, wenn man es geschafft hat, ein bisschen den Zeitgeist so richtig auszuhebeln.
Anne-Sophie Mutter, Violine und Lambert Orkes, Klavier spielen Schön Rosmarin von Fritz Kreisler. Thank you. Fritz Kreislers Schön Rosmarin. Das aktuelle Programm meines heutigen Gastes Josef Harder heißt Harder on Ice. Das ist ihr erstes Kabarett-Solo-Programm seit 14 Jahren. Warum diese lange Pause?
Weil ich Gelegenheit hatte, beim Film zu arbeiten. Ich habe die Drehbücher mitgeschrieben von den Wolf-Haas-Verfilmungen. Wir haben einige Dinge einfach gemacht in Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Dann wollte ich unbedingt meinen eigenen Film machen. Und ich habe mir gedacht, solange ich das kann, mache ich das, weil wer weiß, vielleicht kriegt man bald das Geld nicht mehr. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ich habe versäumt, in den ersten Jahrzehnten meines Berufes wirklich selber kreativ beim Film zu arbeiten und wollte das irgendwie aufholen, wie man das halt macht, so die Männer ab 50, wenn sie die Panik kriegen, sie haben was versäumt. Dadurch habe ich mir gedacht, Kabarett machst du dann, wenn Zeit ist. Und dadurch war halt lange keine Zeit. Und jetzt bin ich aber sehr froh, dass ich ein Programm habe, dass ich wirklich gern spiele.
Ich habe es gesehen, ich habe sie erlebt in dem Programm Harder on Ice. Kann schon mal sagen, hat nichts zu tun mit Holiday on Ice. Also man fragt sich natürlich bei dem Titel, was dahinter steckt. Vielleicht hat es eher was zu tun mit der Zubereitungsart von einem alkoholischen Getränk. Sie spielen da einen alternden Wohlhabenden mit so gewissen Wehwehchen. Der hat eingeschlafene Füße, der hat ein kleines Bäuchlein, der ist immer aus der Puste. Wie gut können Sie mit dem Altern umgehen? 62 sind Sie jetzt, richtig?
Ja, ich das ist eben. Also die Männer in meinem Alter, die auf der Bühne jung ausschauen wollen, haben schon verloren. Ich mache mich ein bisschen dümmer, gebrechlicher, wohlstandsverwahrloster, satter, zufriedener, versülzter, als ich in Wirklichkeit bin.
Und, dann tut die Wahrheit nicht mehr ganz so doll weh.
Fühle mich dadurch cooler wahrscheinlich.
Es geht in Ihrem Programm um Verschwörungstheorien, um Klimawandel, Vergänglichkeit, Einsamkeit. Sie haben viele sehr dreckige Lacher geerntet, auch so Lacher so aus tiefster Seele, so ganz von unten, so dunkle Lacher nenne ich es mal. Was machen Sie, wenn keiner lacht?
Naja, wenn die ersten Minuten mal keiner lacht, dann denkt man sich, also wenn man das Programm noch nicht lange spielt, dann ist das natürlich Panik, vollkommen unverdünnte Panik da. Wenn man das Programm schon länger spielt, dann denkt man sich, aha, interessante Aufgabe heute, mal schauen. Und bei mir ist es ja so, es funktioniert ja dadurch, dass es so eine Art Theaterstück ist, ist es ja so, dass es nicht an Reaktionen hängt. Es hat ja einen Rhythmus. Es ist ja eine Art Musik, die ohne Zuschauer Reaktionen gut funktioniert. Im Gegenteil, wenn es zu gut funktioniert, dass die Leute zu viel lachen und dieser Kabarett-Zwischenapplaus kommt, dann fühle ich mich richtig gestört. Dann versuche ich das zu unterbinden, zumindest den Zwischenapplaus, indem ich einfach weiterspiele. Aber wenn mal ein bisschen weniger los ist, dann ist das zurzeit eigentlich spannend. Irgendwie ist mir das noch nie passiert, dass die nicht irgendwann zu kriegen gewesen wären.
Sie kommen sehr gut an, Sie kriegen die Leute. Die Liste an Preisen ist lang. Der Deutsche Kabarettpreis, der Deutsche Fernsehpreis, der Adolf-Grimme-Preis. Unter anderem haben Sie die bekommen. Ich habe gedacht, Josef Harder kann alles. Deshalb hatte ich keinerlei Zweifel, als ich ein Lyrikband entdeckte und den beim Verlag Anton G. Leitner bestellt habe. Der nette Verleger wies mich aber auf die Verwechslung hin, der Autor sei Ihr Cousin. Genau. Ich weiß, dass Sie grundsätzlich gern Romanautor geworden wären. Hätten Sie auch gern mal Gedichte geschrieben? Schreiben Sie Gedichte?
Ja, ich glaube, jeder hat mal Gedichte geschrieben. Aber also ich bin jemand, der selber wenig Gedichte liest. Also bin ich auch niemand, der das unbedingt schreiben möchte. Ich bin aber jemand, der wahnsinnig gern gute Romane liest. Und darum wäre ich gern einer, der das schreiben kann, kann es aber nicht.
Wenn ich an Ihre Arbeit denke, dann habe ich so verschiedene Bilder von Ihnen vor mir. Ich habe Sie vor meinem Auge, Sie beim Tanzen auf so einer Feier für ältere Singles. Ich habe Sie vor Augen beim Rennen, beim Autofahren, im Schneckentempo, beim Sex. Immer sieht das so ein bisschen lustig, unbeholfen, tapsig aus. Ist natürlich alles gewollt. Welchen Stellenwert hat Slapstick, also so der körperbetonte Humor für Sie?
Also der Körper ist eigentlich dazu da, wenn man im Film spielt, um einen Charakter zu formen. Das heißt, es ist immer so, bei mir halt, wenn ich eine Figur spiele, dann hat die ein paar Eigenschaften, die ich von mir gut verwenden kann und ein paar andere, die ich mir erst ausdenken muss, die ich finden muss. durch Lesen über das Thema, durch Beschäftigen mit dem Drehbuch. Es ist immer so eine Mischung aus Fremden und Eigenen. Und es macht totalen Spaß, weil das dann wirklich für einen selber so eine andere Existenz ist, die man mal kurz ausprobiert. Zumindest kann man sich das gut einreden. Aber es ist für mich immer verbunden mit einer glaubhaften Darstellung von irgendwem. Und ich mache mir da keine so Überlegungen, ob das jetzt komisch aussieht oder nicht, weil selber findet man sich ja selber immer viel lächerlicher als andere. Und irgendwie die äußere Wirkung, die darf man gar nicht so denken. Wenn man Regie führt, ist wieder anders. Da muss man schauen, dass es das wirklich gewollt Komische komisch ist und dass nicht was ungewollt Komisches eintritt. Aber Slapstick selber, das ist so wie Humor. Das sind alles so Begriffe, mit denen kann man gut hantieren, wenn man vielleicht journalistisch drüber schreibt. Aber für die eigene Arbeit spielen diese Begriffe eigentlich keine Rolle.
Und wie gut tanzen Sie in Wirklichkeit?
Ich tanze nicht gut. Das ist eine der Eigenschaften, die ich für die Figur wunderbar verwenden konnte.
Und auch die letzte Musik stammt von Ihnen. Wir hören die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit dem vierten Satz aus der Symphonie Nummer 1 C-Dur, Opus 21 von Ludwig van Beethoven. Am Pult steht Paavo Järvi. Sie haben im Vorgespräch gesagt, das ist Musik, die fetzt.
Das ist das große, unerreichte, großartigste Symphonieorchester derzeit, nicht nur des Nordens, sondern überhaupt. Paavo Järvi und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die spielen einen Beethoven, der unglaublich ausgewogen ist zwischen allen Teilen des Orchesters. Man spürt plötzlich, was Beethoven wollte mit den Bläsern, die manchmal ja ertrinken oder vielmehr in den letzten Jahrzehnten ertrunken sind, oft in einem Vibrato, dass man die Bläser gar nicht mehr gescheit gehört hat. Das ist alles so ausgewogen, aber ohne irgendeine Effekthascherei. Und die spielen miteinander wie eine Jazzband.
Thank you.
Josef Hader hat ihn sich gewünscht, den vierten Satz aus Beethovens Symphonie Nummer 1 C-Dur, Opus 21. Herr Hader, Sie haben selbst das Gerücht verbreitet, Ihr neues Kabarettprogramm, das wäre Ihr letztes. Ich weiß inzwischen, dass das für Sie nur ein Marketing-Gag ist. Wann sollte denn ein Kabarettist aufhören?
Tja, das muss jeder selber entscheiden. Es gibt welche, die hören auf und das sind immer wahnsinnig persönliche Entscheidungen. Ich persönlich möchte nie aufhören, weil das ist ein Beruf, den man eben ewig machen kann. Und wenn man weniger Kraft hat, dann macht man ihn halt seltener. Oder, macht das Programm so, dass es körperlich angepasst ist. Man kann mit einem Rollator auch auf die Bühne gehen. Man kann sich auch in einem Bett hineinschieben lassen und so eine Raffinesse entwickelt haben, dass man zugedeckt bis zur Nasenspitze trotzdem 2 Stunden verhindert, dass jemand den Raum verlässt. Ich finde, das ist ein super Beruf und ich möchte ihn eigentlich so lang wie möglich machen.
Das sagt der Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Josef Hader. Sein aktueller Film heißt Andrea lässt sich scheiden. Sein Kabarettprogramm, mit dem er gerade durch Österreich und Deutschland tourt, Hader on Ice. Ein Mann, der die Dummheit zerschmettern will, der über sich selbst sagt, das Gesamtpaket ist okay und vielleicht irgendwann sich mit einem Bett auf die Bühne fahren lässt. Danke, Josef Hader, dass Sie heute mein Gast waren.
Sehr gerne. Sie haben das zusammengefasst, fast wie bei Herzblatt. Das hat mir gut gefallen.
Das wollte ich auch. Sie einmal zum Schmunzeln kriegen. Das war NDR Kultur à la carte. Wie immer zu hören, auch in der ARD Audiothek. Ich bin Juliane Bergmann und verabschiede mich.